Ich bin Margit Ehrenhöfer. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Luigi Mangione war in der vergangenen Woche nicht nur der meistgesuchte Mann in den USA, auch jenseits des Atlantiks häuften sich die Suchanfragen zu dem 26-jährigen Amerikaner. Mangione ist der mutmaßliche Mörder von Brian Thompson, dem CEO des amerikanischen Versicherers United Healthcare. Er wurde vergangenen Mittwoch mitten in New York auf offener Straße erschossen. Und für diesen Mord wird Luigi Mangione seither zum Teil als Volksheld gefeiert. Wir sprechen heute darüber, wer Mangione ist und warum die Ermordung eines Familienvaters ein schockierendes Symbol für den zunehmenden Klassenkampf in den USA ist. Bianca Blei aus der Standard Außenpolitik-Redaktion. Fangen wir mal ganz von vorne an. Vergangenen Mittwoch wurde der CEO eines amerikanischen Versicherers mitten in New York auf der Straße erschossen. Was wissen wir denn darüber, wie dieser Mord passiert ist?
Also es war ganzzeitig in der Früh in Midtown Manhattan, das heißt sehr zentral in New York, belebte Straße, so wie man sich New York halt vorstellt. Brian Thompson, der 50-jährige CEO von United Healthcare, war gerade in der Stadt, um an einem Investorentreffen teilzunehmen, war da auch schon ein bisschen früher als geplant am Hotel und wurde dann auf offener Straße von einem sehr lange Unbekannten erschossen, der hinter einem parkenden Auto gewartet hat, der eine Maske getragen hat, eine Kapuze über dem Kopf hatte und dann mehrfach auf den Mann geschossen hat. Und Thompson konnte dann auch nur mehr für tot erklärt werden auf dem Weg ins Krankenhaus.
Kannst du uns zu ihm noch mehr erzählen, zu Brian Thompson?
Brian Thompson wurde 2021 der CEO von United Healthcare, hat sich da mehr als 20 Jahre im Unternehmen hochgearbeitet. Man weiß von ihm, dass er ein millionenschweres Gehalt hatte. Das Unternehmen war sehr profitabel, hat sehr gut verdient in den letzten Jahren. Er hatte selbst Anteile am Unternehmen. Aber obwohl es dieses Bild gibt von diesem sehr reichen Mann, der jetzt natürlich auch herhalten muss für viele Fehler, die es im amerikanischen Gesundheitssystem gibt, war er trotzdem auch ein Ehemann und Vater von zwei Söhnen. Seine Frau hat sich nach dem Mord auch in einem Statement gemeldet, in einem sehr liebevollen. Und er wurde diese Woche in Minnesota im engsten Familienkreis auch begraben. Das heißt, es gibt auf der einen Seite diesen Geschäftsmann, Brian Thompson, der natürlich eine gewisse Rolle spielt. Aber es gibt auch den Privatmann Brian Thompson, der eben eine Frau und eine Familie hinterlässt.
Was die meisten Menschen in den letzten Tagen vor allem bewegt hat, das ist der mutmaßliche Mörder. Was wissen wir denn bislang über ihn?
Der mutmaßliche Mörder heißt Luigi Mangione, sehr klingender Name, er ist 26 Jahre alt. Er wurde geboren und ist aufgewachsen in Maryland, das ist ein kleiner Bundesstaat an der Ostküste der USA. Er war dort auf einer privaten Highschool, war der beste Schüler seiner Abschlussklasse, hat dann Ingenieurswesen und Computerwissenschaften an der prestigeträchtigen University of Pennsylvania studiert, hat 2020 seinen Abschluss gemacht. Also alles, was man weiß von Leuten, die mit ihm studiert haben, die seine LehrerInnen waren, sein privates Umfeld, war ein sehr beliebter Typ, ein sehr outgoing Jugendlicher. Jemand, der irgendwie das Leben vor sich hatte und den man gern um sich hatte. Also es schließt überhaupt nichts darauf, dass er dann irgendwie ein paar Jahre später in Midtown Manhattan steht und einen CEO erschießt. Er kommt aus einer sehr reichen Familie. Also seine Familie hat viele Immobilien und unter anderem eine Kette von Senioren-Reha-Zentren in den USA. Sein Großvater war ein ziemlich reicher italienischer Einwanderer, der sich vor Jahrzehnten diskriminiert gefühlt hat, weil er nicht Teil eines Golfclubs werden durfte. Aufgrund seiner italienischen Herkunft, hat er gesagt, und hat dann seinen eigenen Golfclub eröffnet. Also eine sehr einflussreiche, sehr große Familie, ein richtiges Rich Kid war im Endeffekt Luigi Mangione. Das, was aber dann passiert ist vor 6 Monaten und wo man nicht genau weiß, was da der Auslöser war, ist, dass er den Kontakt zu seinen FreundInnen abgebrochen hat und zu seiner Familie, plötzlich nicht mehr kommuniziert hat. Und seine Mutter hat im November auch eine Vermisstenanzeige ausgegeben. Also irgendwas ist vor 6 Monaten mit diesem jungen Mann geschehen und das ist noch Gegenstand der Ermittlungen.
Ja, und vergangenen Mittwoch hat er sich offenbar dazu entschieden, zur Tat zu schreiten. Du hast schon beschrieben, er hat hinter einem Auto gestanden und diesen CEO mutmaßlich erschossen. Er konnte dann aber flüchten. Ist ein bisschen unvorstellbar mitten in New York. Du hast schon gesagt, eine bewegte Straße, da ist viel los. Wie ist ihm das denn gelungen und hat er irgendwelche Spuren hinterlassen?
Also offenbar hat er sein E-Bike in einer Gasse geparkt. Zudem ist er dann noch recht schnell gelaufen und ist dann durch den Central Park geflüchtet. Eben da ist ihm auch zugute gekommen, dass es eben eine so belebte Stadt ist. Da waren halt viele Morgenjogger unterwegs, viele LäuferInnen, die ihn da in der Menschenmenge aufgenommen haben und er untertauchen konnte. Er ist dann am Montag in Pennsylvania bei einem McDonald's-Restaurant verhaftet worden. Also bis dorthin ist seine Flucht gegangen. Und das, was er hinterlassen hat, waren Patronenhülsen am Tatort. Also nicht nur Patronenhülsen, die mittlerweile eindeutig der Waffe zugeordnet werden konnten, die er bei sich trug bei seiner Verhaftung, sondern auf diesen Patronenhülsen waren auch Wörter geschrieben, nämlich deny, defend, depose, bedeutet verwehren, verteidigen, absetzen und ist eine Anspielung auf die Taktik der Gesundheitsversicherungen in den USA, um Zahlungen an Personen zu vermeiden, die Geld benötigen, ist auch eine Anlehnung an einen Buchtitel von 2010, der sich sehr kritisch mit dem Gesundheitssystem auseinandergesetzt hat. Der hieß Delay, Deny, Defend, also verzögern, verwehren, verteidigen. Und das war eben der Hinweis, dass es womöglich nicht nur um Brian Thompson als Person ging, also um das Opfer, sondern um etwas Größeres. Möglicherweise.
Das erkennt man ja auch ein bisschen daran, wie die Menschen auf diesen Mord reagiert haben. Kannst du uns dazu was erzählen?
Ja, es war sehr überraschend. Also man würde annehmen, wenn jemand auf offener Straße erschossen wird, dass es mal Schock gibt, dass man da sehr überrascht ist, dass der Täter nicht gleich gefasst werden kann. Es war ein bisschen das Gegenteil der Fall. Also Mangione und auch wie er noch nicht identifiziert war, wurde sehr gefeiert. Es geht halt vor allem auch darum, dass das US-Gesundheitssystem recht im Argen liegt. Die Menschen haben dann mit ihren eigenen Geschichten nicht nur im Zusammenhang mit United Healthcare, dem größten Versicherungsunternehmen, dem Brian Thompson Vorstand, reagiert, sondern überhaupt mit ihren ganzen Erfahrungen im Zusammenhang mit privaten Versicherern. Da geht es zum Beispiel das Baby, das eine Notoperation in einem anderen Bundesstaat gebraucht hat und dann wurde nicht gezahlt. Oder der Mann hat einen Herzinfarkt erlitten und die Versicherer haben sich aus der Verantwortung gezogen. Oder die Medikamente für eine Krebsbehandlung wurden auf einmal nicht mehr gedeckt. Also das waren ganz viele Geschichten, Hunderte, die sich da auf einmal verbreitet haben und die zeigen, dass da viel mehr im Argen liegt. Also es ging viel weiter als dieser Mord.
Mhm. Jedenfalls dürfte das viele Personen und ihre persönlichen Geschichten angesprochen haben. Aber was wissen wir jetzt außer diesen Patronenhülsen, die auch ein Hinweis in diese Richtung sind, über das Motiv des Täters?
Man hat bei ihm ein dreiseitiges Manifest gefunden, das er handgeschrieben angefertigt hat. Darin hat er sich kritisch gegenüber Versicherungsunternehmen geäußert, hat sie als Parasiten bezeichnet, hat aber auch festgeschrieben, dass er alleine gehandelt hat, bezeichnet Brian Thompson als einen symbolischen Abschuss. Also er war quasi ein Stellvertreter für ein größeres Problem, das offensichtlich Luigi Mangione sieht in den USA. Man versucht jetzt natürlich zu rekonstruieren, warum genau dieser 26-Jährige ein Problem mit Gesundheitsversicherern hat. Forbes Magazine hat einen Reddit-Account gefunden, der ihm zugeordnet werden konnte. Also es gibt keine Beweise, aber es ist sehr naheliegend, dass es Mangiones Account ist. Und darin hat er von einem chronischen Rückenleiden geschrieben. Also wenn man sich dieses Rückenleiden anschaut, da geht es irgendwie darum, dass Wirbel brechen in der Wirbelsäule und diese Wirbel sich dann verschieben, was zu wahnsinnigen Schmerzen führen kann. Da hat er offenbar, also steht in diesem Account festgeschrieben, letztes Jahr eine Operation, die ihm da geholfen hat. Und die, wenn man das US-Gesundheitssystem kennt, wahrscheinlich sehr kostspielig war. Man weiß aber nicht, ob er versichert war bei United Healthcare. Man weiß nicht, also ob es da wirklich um diese chronischen Rückenprobleme ging. Aber das ist zumindest schon mal so ein Ansatzpunkt, womit man sich erklären kann, warum könnte ein 26-jähriger Ivy League-Student ein Problem haben mit einem CEO eines Versicherers.
Kannst du das vielleicht noch, dieses amerikanische Gesundheitssystem, wenn man jetzt aus österreichischer Perspektive, gibt es auch Unzufriedenheiten mit unserem Gesundheitssystem, aber in den USA ist es ja doch nochmal ein Stück etwas anderes. Mhm. Kannst du das vielleicht mal beschreiben?
Also es gibt keine allgemeine Versicherung in den USA. Das ist nicht so, dass sobald man auf die Welt kommt, dass man einen Versicherungsschutz genießt. Darum muss man sich selbst kümmern, darum muss sich manchmal der Arbeitgeber kümmern, aber es ist zumindest so, dass das ein sehr teurer Spaß ist. Also es gibt verschiedene Angebote. Man kann das irgendwie für sich selbst vergleichen. Ich habe Bekannte in den USA, die sehr jung sind und halt sagen, okay, jetzt, solange sie noch jung und fit sind, nehmen sie sich einen günstigeren Plan. Wenn sie es dann brauchen, irgendwie machen sie ein Upgrade. Aber wenn man nicht genug verdient, kann man sich das natürlich nicht aussuchen. Also dann ist man sehr abhängig von, welche Versicherungen kann man sich leisten. Oft geht es darum, dass man schon in der Ambulanz sagen muss, in welches Krankenhaus man gebracht werden kann, weil diese Krankenhäuser dann Verträge mit den jeweiligen Unternehmen haben. Das heißt, wenn man bewusstlos ist oder so und die RettungssanitäterInnen da gar nicht wissen, wie man versichert ist, kann das ein ziemlich böses Erwachen geben, wenn man dann auf tausenden Dollar Rechnung sitzen bleibt und das nicht ersetzt bekommt. Also es ist ganz anders als bei uns. Also das ist nicht so, man steckt die E-Card und womöglich muss man sich um ein paar hundert Euro mit Versicherern streiten, sondern das sind schon zigtausende Euro, die da auf einen zukommen können, wenn man wirklich viel Hilfe braucht.
Und was ich jetzt auch so in verschiedenen Social-Media-Posts gesehen habe, die persönlichen Geschichten, die du vorhin schon angesprochen hast, da geht es auch viel darum, selbst wenn man versichert ist, heißt das nicht automatisch, dass die Versicherung Kosten übernimmt.
Nein, also das ist manchmal offenbar auch nicht klar. Also da geht man in Behandlung, man schießt das mal vor und dann ist die Frage, wird es ersetzt oder nicht. Also das funktioniert eben ganz anders als bei uns.
Wenn wir jetzt ein kurzes Stück in die Zukunft blicken, der zukünftige US-Präsident Donald Trump hat ja schon im Vorfeld Kürzungen von Sozialleistungen angedroht. Heißt das, diese Lage könnte sich dann noch verschärfen?
Ja, vor allem, wenn man sich erinnert, dass er bei der ersten Debatte gegen die demokratische Kandidatin, bei der ersten und einzigen Debatte gegen Kamala Harris, angekündigt hat, dass er Konzepte eines Plans hat im Zusammenhang mit dem Gesundheitssystem, also gegen den jetzigen Plan ist, aber jetzt auch nur Konzepte hat, wie es weitergehen kann, ist das jetzt nicht wirklich beruhigend, wie es mit dem Gesundheitssystem in den USA weitergehen wird. Auch sein Vorschlag für den Gesundheitsminister Robert Kennedy, der ein Impfleugner ist und der irgendwie jetzt nicht wirklich an wissenschaftlich fundierte Fakten glaubt im Zusammenhang mit Healthcare, gibt es nicht irgendwie Grund zur Hoffnung. Es ist im Moment so, dass weniger als 8% der Bevölkerung in den USA nicht versichert ist. Das ist zum Beispiel auch eine Errungenschaft des früheren Präsidenten Barack Obama, der den Affordable Care Act auf Schiene gebracht hat und durchgebracht hat.
Das ist das Obamacare, unter dem man es kennt.
Genau, oder? Genau, das ist der offizielle Name dazu. Und jetzt gehen Fachleute davon aus, damals waren nämlich die Zahl der Nichtversicherten oder der Anteil 17%. Also das hat das schon ziemlich gedrückt. Das hat viele Leute in eine finanzielle Sicherheit auch gebracht. Und natürlich geht man es davon aus, wenn Trump diesen Affordable Care Act aufhebt oder dagegen vorgeht, dass die Zahl der Nichtversicherten steigen wird. Also man geht davon aus, dass wenn er diese staatliche Unterstützung für Leute streicht, dass 3,8 Millionen Menschen ohne Versicherung dastehen werden. Es gibt auch die Frage, ob die Medikamentenpreise dann wieder steigen. Also es ist viel Unsicherheit mit dieser Präsidentschaft des Donald Trump verbunden. Und es gibt halt nicht mehr Sicherheit, dass man auch nicht weiß, was er vorhat. Also dieses, ich habe Konzepte eines Plans, jo, also schwierig.
Was Donald Trump schlussendlich dann machen wird, das ist dann wahrscheinlich eine sehr, wie wir es kennen, spontane Aktion. Kommen wir nochmal zurück zu dem Mord an Brian Thompson und dem Täter. Wir haben vorhin gehört, er war maskiert, er konnte flüchten, wurde dann am Montag doch festgenommen. Dazu holen wir uns noch Peter Zellinger aus der Standard-Web-Redaktion in die Runde. Peter, du hast rekonstruiert, wie ihm die Polizei da auf die Schliche gekommen ist. Wie haben sie das geschafft?
Ja, die Bianca hat es eh schon kurz erwähnt. Er selber wurde in einer McDonald's-Filiale in Pennsylvania festgenommen, weil ihn dort die Kunden erkannt haben. Das an sich ist jetzt noch nicht so besonders spektakulär, aber der Polizei ist es eben mit der digitalen Forensik gelungen, das Bewegungsprofil des Täters über Wochen, also bis in den November hinein, zurückzuverfolgen. Und das ist schon so eine gewisse Premiere. Der Täter hat einfach so viele, also der mutmaßliche Täter hat einfach so viele Spuren hinterlassen, dass die Polizei sein komplettes Bewegungsprofil über Wochen rückverfolgen konnte, obwohl sie seine Identität selbst noch gar nicht gekannt haben. Und dann sieht man einmal, wie viele Spuren jeder von uns in der digitalen Welt hinterlässt, auch wenn man gerade versucht, dass man vielleicht nicht auffällt oder dass man eben sich maskiert vor Kameras zeigt. Also seine eigenen Spuren zu verwischen ist wirklich, wirklich extrem schwierig und für die Behörden sehr, sehr leicht, auch unsere Bewegungsprofile nachzuvollziehen. Also das lernen wir schon daraus.
Und wenn ich es richtig verstanden habe, konnte die Polizei dann auch ein Foto, also dabei von ihm finden, oder?
Genau, es tauchte ein Foto auf dem sich Mangione unmaskiert gezeigt hat und das diente dann auch schließlich als Fahndungsfoto und war dann auch schließlich der ausschlaggebende Grund, wie er bei einer McDonald's-Filiale dann eben erkannt wurde.
Was ja auch im Netz für Aufsehen gesorgt hat, ist ein ganz anderer Aspekt noch, nämlich die Tatwaffe. Die ist angeblich aus dem 3D-Drucker. Hat er sich die einfach selbst gebastelt?
Ob er sie selbst gebastelt hat oder ob er dabei Hilfe hatte, wissen wir nicht. Auf jeden Fall, was wir wissen, ist, dass die Waffe ein sehr beliebtes Modell ist, das man sich runterladen kann. Zudem gibt es auch sehr, sehr detaillierte Anleitungen, wie man sie zusammensetzt und wie man sie eben selber ausdruckt, welches Material man da benötigt, welchen Drucker man da am besten verwendet. Da reichen ganz handelsübliche, ich meine, ich würde jetzt keine Anleitungen geben, aber da reichen ganz, ganz handelsübliche Einsteigergeräte im Prinzip schon aus, um sich so ein Griffstück von einer Glock 19, war das, also ein Nachbau einer Glock 19, um sich die selbst auszudrucken. Da braucht es keine großartigen Kenntnisse oder Voraussetzungen in Wahrheit. Vermutlich braucht er noch ein paar Bauteile aus dem Baumarkt, Stahlrohre, Federn. Es ist in den USA aber auch so, dass manche Teile von Waffen gar nicht reguliert sind. Also bei uns ist es zum Beispiel so, du bekommst den Lauf einer Glock nicht ohne eine Waffenbesitzkarte oder irgendeine Form der Erwerbsberechtigung. In den USA ist es genau umgekehrt. Da bekommst du das Griffstück eher schwierig, den Lauf und den Schlitten und die Federn dazu, die bekommst du relativ leicht. Wir wissen auch, dass Kriminelle sich das zunutze machen, dass sie in einem Land eben Griffstücke bekommen, im anderen Land eben Lauf und Schlitten und sich so Waffen zusammenbauen können. Und in dem Fall stammt das Griffstück und viele Teile davon von dieser Waffe eben aus dem 3D-Drucker.
Ich kenne das ja von 3D-Drucken so ein wenig, dass in dieser Community die Leute da verschiedene Vorlagen untereinander tauschen oder auch verkaufen oder so. Findet man dann auch einfach in diesem Angebot die Druckanleitungen für Waffenteile?
Ja, das ist überhaupt kein Problem. Also wer eine Suchmaschine bedienen kann und wer wirklich die Intention hat, sich eine Waffe auszudrucken, wird das finden. Das findet man natürlich jetzt nicht auf so großen Plattformen. Das ist jetzt kein Google Drive-Folder, den man sich einfach runterladen kann. Oder auf Thingiverse oder sowas. Tatsächlich werden diese Teile hauptsächlich über eine Videoplattform geteilt, die so ein bisschen eine verruchtere Version von YouTube ist. Also ein bisschen eine shady Variante von YouTube, die eben damit wirbt, dass sie überhaupt nicht reguliert sind, dass sie keinerlei Moderation haben. Und da blüht der Tausch mit Waffenteilen. Und die Leute sind auch angehalten, die Teile zu nehmen und zu remixen, wie man es nennt, also leicht zu verändern und nochmal hochzuladen. Man kann es da mit neuen Griffstücken ausstatten, man kann Lauf verlängern, den Griff verlängern, alles Mögliche findet man dort. Und das ist wirklich, wirklich sehr, sehr einfach, dieser Zugriff darauf.
Wissen wir eigentlich auch über den Täter Luigi Mangione, ob er da irgendwie besondere Kenntnisse hatte in die Richtung?
Das ist natürlich offiziell jetzt nicht bekannt. Ich würde mal tippen, anhand des Videos, was man da sieht, wie er mit der Waffe umgeht. Nein, ich nehme mal stark an, er hat die Waffe wirklich selbst gebaut. Man sieht nämlich auch auf dem Video, wie er mehrfach repetieren muss. Man sieht auch, dass er einmal eine Ladehemmung beseitigen muss. Also das Modell an sich dürfte schon mal nicht besonders gut gedruckt gewesen sein. Diese Bewegung, die er da eben auf diesem Video macht und diese Ladehemmungen beseitigt, haben auch dazu geführt, dass anfangs spekuliert wurde, er hätte als Tatwaffe eine Pistole einer britischen Spezialeinheit aus dem Zweiten Weltkrieg benutzt, was natürlich völlig verrückt gewesen wäre. Ja, also ich glaube nicht, dass er wirkliche Kenntnisse hatte und ich glaube auch nicht, dass er wirklich viel von Waffen versteht. Es scheint wirklich ein Eigenbaumodell zu sein.
Mhm. Trotzdem hat er Brian Thompson getroffen schlussendlich und ihn getötet. Bianca, kommen wir nochmal zu dir. Was auffällt, ist, dass diese Reaktionen auf den Mord, wie Mangione gefeiert wird, wie er da offenbar viele AmerikanerInnen angesprochen hat, obwohl das so eine radikale Tat war. Das ist ja so eine Art richtiger Täterkult, der da entstanden ist. Könnte der die weiteren Ermittlungen beeinflussen?
Also ich glaube nicht, dass er die Ermittlungen an sich beeinflussen wird, aber tatsächlich ist es so, dass auch in den sozialen Medien, also er ist halt ein junger, athletischer Mann, recht normschön. Also er wird auch gefeiert, weil er ein gut aussehender Typ ist. Man stelle sich vor, wie womöglich die Reaktion wäre, wäre das ein 60-plus-Mann, der noch daheim bei der Mama wohnt und irgendwie optisch nicht so ansprechend wäre für die Mehrheit der Bevölkerung. Das macht sicher einen Unterschied, wie dieser ganze Fall in der Öffentlichkeit aufgenommen wird. Ich glaube aber nicht, dass das jetzt irgendwie die ErmittlerInnen persönlich irgendwie beeinflusst. Aber die Frage ist natürlich sollte es zu einem geschworenen Prozess kommen und sollte es eine Auswahl einer Jury geben, ob das dann nicht schwierig wird, unbefangene Menschen zu finden, die eben A, keinen Hass gegen ein Gesundheitssystem haben, das irgendwie im Argen liegt und zum anderen irgendwie nicht Sympathie hegen für Mangione selbst. Das, was sich aber auch stellt, ist die Frage, ob nicht die weiteren Ermittlungen ihn ein bisschen demontieren werden. Also jetzt weiß man natürlich noch nicht viel, er wird als Held gefeiert, aber er ist halt auch stellvertretend für den Kampf gegen das verseuchte System quasi. Das, was man aber jetzt schon zum Beispiel ein bisschen herausgefunden hat, ist, er hat auf einer Buchplattform mehrere Dutzend Bücher rezensiert, unter anderem auch das Manifest des Unabombers. Das war ein Mann, der Bomben an Menschen geschickt hat, von denen er dachte, dass sie durch Technologie die Menschheit zerstören und gefährden. Also das ist die Frage, ob man dann einen Menschen, der andere Terroristen feiert, noch immer gut heißt, wird sich zeigen, was in den nächsten Wochen dann noch an Details über ihn bekannt werden.
Wie geht's denn da jetzt weiter? Was würde ihn zum Beispiel erwarten, wenn es zu so einem Prozess kommt?
Die Frage ist natürlich, in welchem Bundesstaat? Er wurde verhaftet in Pennsylvania. Dort werden ihm auch Delikte vorgeworfen, nämlich illegaler Waffenbesitz. Es wurde ja die Tatwaffe bei ihm gefunden in diesem McDonald's-Restaurant. Auf der anderen Seite Fälschung eines Ausweises. Er hat einen Ausweis aus New Jersey bei sich, der nicht sein tatsächlicher war, also eine Fälschung. Und außerdem hat er sich vor Beamten falsch ausgewiesen, was auch ein Straftatbestand in Pennsylvania selbst ist. Das sind, glaube ich, die leichteren Delikte, die ihm jetzt drohen. New York hat schon eine Auslieferung beantragt, da geht es nämlich um den Mord selbst. Und wenn man sich da in englischsprachigen Medien die Anklagepunkte vorliest, was ihm da vorgeworfen wird, wird man vielleicht über den Begriff Second Degree Murder stolpern. Das ist vorsätzlicher Mord und wäre in den meisten Bundesstaaten auch tatsächlich ein First Degree Murder. In New York gibt es aber diese Besonderheit, dass ein First Degree Murder noch schlimmer wäre quasi. Also dem kriegt man nur vorgeworfen, wenn man einen Zeugen umbringt, Angehörigen einer Polizeieinheit oder jemanden foltert und dann tötet. Also das wäre ein noch schlimmerer Tatbestand. Aber das, was ihm vorgeworfen wird, ist tatsächlich vorsätzlicher Mord, Fälschung, das ist dieser Ausweis, und 3 Anklagen im Zusammenhang mit Waffenbesitz. Also ihm drohen definitiv lebenslange Haft und mindestens 15 Jahre Haft, wenn man nur von der Mordanklage ausgeht.
Ja, wir sind also, glaube ich, alle gespannt, wie es da weitergeht in diesen Ermittlungen und ob sich da vielleicht noch ein anderes Bild auch von Luigi Mangione zeigt. Vielen Dank euch beiden, Bianca Blei und Peter Zellinger, für das Gespräch dazu.
Sehr gerne.
Sehr gerne.
Wir machen jetzt gleich noch mit der Meldungsübersicht weiter. Wenn Sie Standard-Podcasts gerne unterstützen möchten, dann geht das am einfachsten mit einem klassischen Standard-Abo oder auch als Standard-Supporterin oder Supporter. Alle Infos dazu finden Sie auf abo.derstandard.at. Vielen Dank für jede Unterstützung. Wir sind gleich zurück. Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, in Syrien wurde am Dienstag Mohammed al-Bashir zum Übergangspremier ernannt. Nach dem Sturz des Langzeitmachthabers Bashar al-Assad durch Rebellengruppen steht das Land jetzt ohne fixe Regierung da. Der neue Premier ist erst einmal bis März 2025 im Amt. Er war bisher Regierungschef der Rebellenhochburg Idlib im Nordwesten des Landes. Heute Mittwoch rief er syrische Flüchtlinge bereits dazu auf, ins Land zurückzukommen. Unsicher ist allerdings, wie stabil Syrien in Zukunft sein wird und welche Richtung eine mögliche Regierung einschlägt. Der Anführer der Rebellentruppe HTS, al-Jolani, gibt sich nationalistisch und spricht davon, auch Minderheiten ein sicheres Leben in Syrien ermöglichen zu wollen. Jolani und die HTS werden allerdings als islamistische Terrorgruppe eingestuft. Wie glaubwürdig diese Ansage daher ist, das ist fraglich. Der Iran, ein wichtiger Verbündeter des gestürzten Assad-Regimes, macht unterdessen die USA und Israel für den Sturz des Regimes verantwortlich. Zweitens, in Deutschland wird SPD-Kanzler Olaf Scholz heute Mittwoch die Vertrauensfrage im Bundesrat beantragen. Abgestimmt wird darüber dann Mitte Dezember. Die Ampelregierung aus SPD, Grünen und FDP war ja im November zerbrochen. Im Februar wird in Deutschland neu gewählt. Voraussetzung dafür ist aber, dass der amtierende Bundeskanzler eben die Vertrauensfrage stellt. Weil Scholz keine Mehrheit mehr im Parlament hinter sich hat, wird diese wohl negativ ausfallen. Danach löst der Bundespräsident den Bundestag auf und es gibt Neuwahlen. Auch im österreichischen Parlament gibt es heute Abstimmungen, nämlich zur Auslieferung mehrerer FPÖ-Politiker, darunter auch Parteichef Herbert Kickl. Gegen Kickl will die Staatsanwaltschaft wegen Verdachts auf falscher Beweisaussage ermitteln. Es geht dabei um Aussagen Kickls im Untersuchungsausschuss zu rot-blauem Machtmissbrauch. Gegen 3 weitere FPÖ-Mitglieder soll wegen Verstoßes gegen das Verbotsgesetz ermittelt werden. Die 3 Männer hatten an einem Begräbnis teilgenommen, auf dem ein SS-Lied gesungen wurde. ÖVP, SPÖ, NEOS und Grüne hatten bereits vorab angegeben, allen Auslieferungsanträgen zustimmen zu wollen. Das finale Ergebnis gibt es erst am Abend. Die Auslieferungsanträge sind notwendig, da Parlamentarier politische Immunität genießen. Und drittens, für alle Fans von Musicals, von Popsängerin Ariana Grande oder Bridgerton-Star Jonathan Bailey. Morgen ist es endlich soweit. Wicked startet auch in den österreichischen Kinos. Auf Social Media gibt es ja schon seit Wochen einen Hype um die Musical-Verfilmung und in den USA klingeln dort auch schon die Kinokassen. Schon jetzt steht der Film auf der Shortlist für einen Oscar und wird als das Barbie von 2024 gehypt. Im Film geht es um zwei Hexen aus dem Fantasieland Oz und ihre Zeit an einer Hexenschule. Die Standard Kulturredaktion bezeichnet den Film daher als eine Symbiose aus Harry Potter und High School Musical. Gespielt werden die beiden Hauptfiguren von Ariana Grande und Cynthia Erivo, die schon für ihre Titelrolle in Harriet für einen Oscar nominiert war. Als Love Interest kommt dann noch Jonathan Bailey hinzu. Ganze 3 Stunden dauert Wicked und ist tatsächlich aber nur der erste Teil der Musical-Verfilmung. 2025 soll dann noch ein Teil 2 erscheinen. Die ganze Kritik zu Wicked lesen Sie auf der standard.at. Dort finden Sie auch alles Weitere zum aktuellen Weltgeschehen. Wer sich jetzt gleich noch einen Podcast reinziehen möchte, der hört am besten in Rätsel der Wissenschaft. Da ist heute eine neue Folge erschienen. Und zwar sprechen unsere Kolleginnen über Babysprache oder, wie sie es bezeichnen, Babygesänge. Und was man daraus schon ablesen kann. Zu hören überall, wo es Podcasts gibt, natürlich auch auf der standard.at. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann abonnieren Sie Thema des Tages gerne, um keine weitere zu verpassen. Lassen Sie uns ein Like oder einen netten Kommentar da. Und falls Sie uns darüber hinaus noch irgendetwas mitteilen möchten, schreiben Sie uns gerne auch eine Mail an podcast@derstandard.at. Ich bin Margit Ehrenhöfer. Danke fürs Zuhören, Baba und bis zum nächsten Mal.